ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Viktoria Reichelt. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei seid, wenn wir aktuelle Entwicklungen und Hintergründe zum Ukraine-Krieg besprechen. Folgt uns doch gerne, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Zurzeit passiert in der Ukraine nämlich wieder einiges, denn sie darf seit kurzem mit westlichen Waffen auf russisches Gebiet schießen. Und das tut sie. Eigenen Angaben zufolge haben ukrainische Streitkräfte erstmals mit westlichen Waffen ein russisches S-300-Raketensystem auf russischem Territorium getroffen. Allerdings gelten für die Zielfreigaben auch Einschränkungen. Was genau diese Freigabe im Krieg verändert und ob die westlichen Waffen Putins Kampfjets stoppen können, das bespreche ich in dieser Folge mit Hendrik Remmel. Er ist Militäranalyst beim German Institute for Defense and Strategic Studies, einem Think Tank der Bundeswehr. Übrigens, wenn ihr selbst mal Fragen an unsere Experten habt, könnt ihr donnerstags auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da streamen wir live, genau wie in unserer ZDF-Heute-App. Hier geht es jetzt erstmal darum, wo sich die neue Zielfreigabe der Verbündeten aktuell bemerkbar macht.
Ja, also sie macht sich in den unmittelbaren Verfügungsräumen und Aufmarschgebieten der russischen Kräfte im Raum bemerkbar, die ja über die völkerrechtlich anerkannte Grenze von 1991 in den vergangenen Wochen versucht haben, möglichst dicht an die Stadt Charkiw ranzukommen, ihre Rohr- und Raketenartillerie in Reichweite zu bringen und vor allem substanzielle ukrainische Reserven in diesem Raum zu binden, um die gesamte Front nochmal zu überdehnen. Also die Front ist jetzt nochmal ungefähr 200 Kilometer länger geworden. Das führt natürlich dazu, dass die ukrainischen Reserven und auch teilweise aktiv kämpfende Truppenteile, die in Donbass gebraucht worden sind, jetzt im Norden eingesetzt sind, um sich dort mit diesem Angriff auseinanderzusetzen, auch erfolgreich auseinanderzusetzen. Und gegen diese Kräfte und vor allem ihre Nachschubeinrichtungen auf den Regimentsebenen und ihre Kommandoposten, ihre Flugabwehr, richten sich gerade diese Gegenschläge von westlichen Waffen, die aber trotzdem vom Typ und auch in der Einsatz an den Einsatzorten immer noch begrenzt sind.
Inwiefern bringt denn diese neue Zielvorgabe jetzt trotzdem was?
Ja, sie bringt auf taktischer und operativer Ebene was, weil sie eben diese Bodentruppen, die sich nördlich von Charkiw jetzt im Kampf mit den ukrainischen Truppenteilen befinden, in ihren Versorgungs- und in ihren Kommandostrukturen natürlich angreifbar machen. Sie können also mit der regulären Rohr- und Raketenartillerie, die die Ukrainer von den westlichen Unterstützerstaaten bekommen haben, in diese Räume reinschießen, also um die 40 Kilometer tief. Das hilft natürlich den ukrainischen Kräften vor Ort, aber es löst nicht dieses strategische Dilemma auf, dass die russische Luftwaffe mit dieser strategischen Luftkampagne ausgelöst hat, die sie im Grunde genommen durchgehend, aber mit ihren intensivsten Ausprägungen jeweils in den Wintermonaten geflogen ist, um die ukrainische Bevölkerung zu terrorisieren und vor allem die Energieinfrastruktur in und um den Ballungszentren herum nachhaltig zu zerstören. Dafür bräuchten die ukrainischen Streitkräfte die Freigabe von den sogenannten Deep-Strike-Kapazitäten, also beispielsweise den Attack-Ams und den Marschflugkörpern, die die Franzosen und die Briten geliefert haben. Dafür, und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, haben die Ukrainer immer noch keine Freigabe. Das heißt, dieses Problem der Luftüberlegenheit und auch der Gleitbomben, die ein Ausprägungsmerkmal dieser Luftüberlegenheit der Russen sind, können im Grunde genommen nur gelöst werden, nachhaltig gelöst werden, wenn die ukrainischen Streitkräfte die Flugplätze, von denen diese Kampfjets starten, beschießen können. Denn im Optimalfall und am einfachsten und effektivsten zerstören sie diese Überlegenheit in der Dimension Luft, indem sie diese Kampfjets abschießen, während sie noch in ihren Bunkern, in ihren Sheltern oder auf den Flugbahnen und den Flugplätzen stehen, nicht in der Luft.
Wir haben hier in der Community auch direkt eine Frage dazu. Sie deuten das gerade an, die Ukraine braucht eigentlich Deep Strike-Kapazitäten, muss die Kampfjets abschießen, wenn sie noch am Boden sind. Und da fragt jetzt jemand auf YouTube, sollte die Ukraine also eine generelle Freigabe bekommen, in russisches Gebiet zu fahren, also ohne so eine Distanzbegrenzung aus ihrer Sicht?
Ja, das ist eine politische Entscheidung, eine politische Frage. Aus rein militärischer Sicht ergibt es natürlich wenig Sinn, die Ukraine in ihren Fähigkeiten mit den Waffen, die sie zur Verfügung gestellt haben, in ihren Einsatzszenarien zu begrenzen. Also man muss ganz klar sagen, völkerrechtlich ist das absolut legitim, ein Flugfeld, ein Kommandoposten, eine Versorgungseinrichtung, das sind alles legitime militärische Ziele, solange sie von den russischen Streitkräften militärisch genutzt werden. Ergo können sie auch völkerrechtlich legitim beschießen. Das Problem ist nur, dass es scheinbar immer noch Vorbehalte gibt von den drei Staaten, die im Wesentlichen diese Deepstrike-Kapazitäten zur Verfügung stellen. Das sind die Briten, die Franzosen und die US-Amerikaner, diese Waffen immer noch nicht freizugeben. Also die Franzosen erlauben es beispielsweise, die Marschflugkörper auf dem von Russland annektierten oder besetzten Gebiet einzusetzen, aber nur innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenze von 1991. Das ist der Grund, warum die Marschflugkörper beispielsweise in das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte eingeschlagen sind oder allgemein auf der Krim, aber nie in der Tiefe des Raumes. Also alle Berichterstattungen, die wir hören von zerstörten Ölraffinerien beispielsweise in der Tiefe, in dem Hinterland, also in dem Gebiet, was auch der Russischen Föderation völkerrechtlich anerkannt gehört, wurden ausschließlich von ukrainischen Waffensystemen durchgeführt, vor allem von Drohnen.
Wir haben hier auch noch mal eine Frage aus der Community. Ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal einiges klarziehen. Paul Richter fragt auf YouTube nämlich, westliche Flugabwehr wie Patriot oder IRIS-T wurde von den Ukrainern bereits gegen russische Flugzeuge auf russischem Gebiet mehrfach eingesetzt. Inwiefern ist deren Einsatz also eine Neuerung?
Ja, das ist überhaupt keine Neuerung. Die Neuerung besteht darin, dass jetzt die Erlaubnis stattfindet, mit klassischer Rohr- und Raketenartillerie in den Raum Kharkiv zu schießen und diese Kräftegruppierungen, die sich noch nicht im Angriff befinden, sondern beispielsweise in ihren Verfügungsräumen oder eben die angesprochenen Logistikpunkte oder Kommandopunkte zu beschießen. Das ist der Unterschied. Die Luftverteidigungssysteme, wie schon richtig angesprochen, haben bereits auch schon überhalb des russischen Hoheitsgebietes russische Jets abgeschossen. Das waren eher Ausnahmen. Man weiß nicht so genau, lag das daran, dass es wirklich diese Freigabe gab, oder lag es daran, dass sich die die ukrainischen Bedienmannschaften schlicht und ergreifend getäuscht haben und sie noch jenseits der Grenze abgeschossen haben. Das weiß man nicht so genau. Jetzt herrscht, was das angeht, auf jeden Fall Klarheit, und das ist das Entscheidende für die Ukrainer, also diese Unsicherheit, welche Waffensysteme können sie jetzt einsetzen, auf welchem Gebiet, da gibt es jetzt eine relative Klarheit, was natürlich trotzdem dieser limitierende Faktor ist, dass man jetzt über jedes Waffensystem philosophiert und jedes einzelne Land eine eigene Restriktion aufgestellt hat, also es war auch schon vorher so, wann jetzt wo, zu welchem Zeitpunkt diese jeweiligen Waffensysteme eingesetzt werden können, vor allem die Deep Strike-Kapazitäten. Das schränkt natürlich den ukrainischen Generalstab und auch die operativen Führer vor Ort extrem ein, wenn sie jedes Ziel absprechen müssen, beziehungsweise um Erlaubnis fragen oder halt, wenn wir jetzt von den Marschflugkörpern und Attack-Camps reden, sie überhaupt nicht einsetzen können, obwohl es aus militärischer Sicht Sinn ergeben würde.
Ja, dass dahinter eine politische Debatte steckt, das haben Sie ja gerade schon angesprochen. Auch US-Präsident Biden hat heute nochmal betont, dass die von seinem Land an die Ukraine gelieferten Waffen nicht für Angriffe auf Moskau oder andere Ziele im Inneren Russlands verwendet werden dürfen. Und auch Wladimir Putin hat sich dazu geäußert. Beim 27. St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum sagte er Folgendes.
Wenn Sie erwägen, solche Waffen in Kampfgebiete zu liefern, um Angriffe auf unser Territorium zu starten und uns damit Probleme bereiten, warum haben wir dann nicht das Recht, Waffen desselben Typs in bestimmte Regionen der Welt zu liefern, wo sie für Angriffe auf sensible Einrichtungen der Länder eingesetzt werden können, die dies gegenüber Russland tun? Die Antwort könnte asymmetrisch sein.
Ja, Kreml-Chef Putin droht mit Konsequenzen, sollte die ukrainische Armee mit deutschen Waffen Ziele in Russland angreifen. Er spricht von asymmetrischen Reaktionen. Was könnte das sein? Wie ist das zu verstehen, Herr Remmel?
Ja, also diese Drohungen sind ja nicht neu. Die haben in unterschiedlichen Intensitätsstufen bereits schon zu Beginn des Angriffs Russlands gegen die Ukraine begonnen und haben sich im Grunde genommen die ganze Zeit durchgezogen. Also von den konkreten Drohungen des Einsatzes taktischer Nuklearsprengköpfe auf dem Kriegsgebiet bis eben hin zu diesen angedrohten hybriden Maßnahmen. Man muss in aller Deutlichkeit sagen, dass Russland bereits einen hybriden Krieg gegen den sogenannten Westen führt. Das ist auch diese asymmetrische Antwort, die gegeben wird. Die Idee der asymmetrischen Kriegsführung ist bei dem Einsatz eines Kriegsmittels gegen eine Partei, dass die andere Partei nicht mit demselben Kriegsmittel antwortet. Das heißt, beispielsweise wäre eine Möglichkeit, durch Cyberangriffe oder Desinformationskampagnen die dann weiter intensiviert werden, also asymmetrisch zu antworten. Das heißt nicht beispielsweise mit Marschflugkörpern zurückzuschießen. Das ist auch von Herrn Putin, glaube ich, bewusst so gewählt. Also nicht diese Eskalation nach oben zu treiben und zu sagen, beispielsweise die nukleare Drohung richtet sich jetzt auf einmal gegen NATO-Bündnisgebiet. Ich glaube, diese Form der politisch-diplomatischen Kommunikation hält er noch ein, um diese Lage nicht weiter eskalieren zu lassen. Aber dass Putin auf der diplomatischen Ebene dort eine Antwort gibt auf diese neue Qualität der Freigabe vom Waffeneinsatz westlicher Waffen, das ist klar und sollte jetzt auch keinen überraschen, der sich damit auseinandersetzt.
Sie sagen es gerade, Putin droht immer wieder und gleichzeitig haben wir auch eine westliche Unterstützung, die jetzt mit den Jahren, muss man ja sagen, immer weiter vorrückt, immer wieder jetzt ihre Grenzen ausweitet. Und hier fragt jemand auf YouTube dazu, wieso eigentlich immer diese Salami-Taktik? Warum unterstützt man die Ukraine nicht so, dass sie die russischen Truppen aus dem Land wirft?
Ja, gute Frage. Die kurze Antwort ist, das weiß ich nicht. Einfachste Erklärung ist, dass vor allem die USA, die mit Abstand umfassendsten Unterstützer sind, in Kombination mit den NATO-Mitgliedstaaten, die Ukraine unterstützen, ein Szenario unter allen Umständen vermeiden wollen. Das ist die konventionelle oder nukleare Eskalation dieses Krieges auf das NATO-Bündnisgebiet, weil das würde automatisch einen dritten Weltkrieg bedeuten. Und das ist eine Eskalation, die niemand will, die im Grunde genommen auch nicht die Russische Föderation wollen kann. Aber Putin hat gemerkt, dass er mit dieser Art der aggressiven Rhetorik einen gewissen Effekt im politischen Raum erzielt. Und zwar im Westen. Also es gibt unterschiedliche Regierungen, die mit diesem Spiel der Angst unterschiedlich stark reagieren. Die USA sehen vor allem in einer so potenziell eskalierenden Situation natürlich ihre Situation im geopolitischen Gesamtkontext bedroht. Sie gucken schon seit mehreren Jahrzehnten in ihrem strategischen Schwerpunkt vor allem in den Indopazifik und der aufstrebenden Weltmacht China, mit der sie einen systemischen Konflikt vermuten. Und das sind die Orte, wo die USA ihre diplomatischen, ökonomischen und militärischen Ressourcen prioritär einsetzen will. Das ist der Grund, warum die USA vor allem versuchen wollen, diesen Konflikt nicht noch weiter eskalieren zu lassen und die EU bzw. die anderen westlichen Unterstützerstaaten steigen im Grunde genommen auf dieses Spiel Putins mit der Angst ein und lassen sich deswegen wahrscheinlich limitieren. Und solange die USA nicht sehr klar vorangehen, werden Länder wie Deutschland, die in der Regel in sicherheitspolitischen Fragen den USA folgen, mit Sicherheit nicht vorangehen und diese Salami-Taktik beenden. Aus rein militärischer Sicht wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Ukraine mit den militärischen Mitteln versorgt werden würde, die sie brauchen, um in eine entweder positive Verhandlungsposition zu kommen oder die Russen militärisch in der Ukraine zu besiegen.
Das war jetzt also die militärische Dimension dieser Zielfreigabe. Aber wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern? Unser Reporter Dara Hasanzadeh ist im Land und hat auch mit Menschen in der Grenzregion Kharkiv gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob sich die Situation dort verändert hat.
Ja, die Leute berichten, dass sie 6 Tage relative Ruhe hatten und sie sehen da einen eindeutigen Zusammenhang mit der Erlaubnis für die ukrainische Armee, westliche Waffen einsetzen zu können. Ich selber war noch bis Ende Mai in Kharkiv und da war die Situation völlig anders. Tägliche Angriffe, mehrfache Bombardements und fast täglich auch Todesopfer. Die Menschen sehen das eher als eine Art Ruhephase. Sie glauben nicht dran, dass es das Ende der Luftangriffe von Russland auf ihre Stadt ist. Sie sind der festen Überzeugung, dass die Stadt nicht eingenommen werden kann durch weitere Offensiven. Da befürchten sie eigentlich nichts in der Hinsicht. Aber sie rechnen sehr damit, dass es wieder weitere Luftangriffe, zum Beispiel auch durch Marschflugkörper, kommen wird. Auch wenn es jetzt so aussieht, dass die Gleitbomben von den Flugzeugen eher im Moment nicht eingesetzt werden. Es ist noch eine Besonderheit in Kharkiv zu beobachten. Hier in Odessa zum Beispiel und auch überall im Land, egal mit wem man spricht, fällt der Strom am laufenden Band aus. In Kharkiv gibt es relativ wenig Stromausfälle. 2 Stunden am Tag heute zum Beispiel. Aber der Bürgermeister sagte, Wir haben keine Kraftwerke mehr, die funktionieren. Es scheint also so zu sein, dass die Ukraine die Stadt Kharkiv enorm mit Strom versorgt und dafür in Kauf nimmt, dass es in anderen Regionen zu Stromknappheit kommt. Und wahrscheinlich hat sich die Regierung auch überlegt, dass diese Menschen gerade im Mai sehr harte Zeiten durchlebt haben.
Mhm. Wir haben hier gerade eine Frage, die sich direkt darauf bezieht, wo du gerade stehst in Odessa. Hier fragt jemand, weil der Hintergrund bei dir in der Schalte gerade so normal wirkt, ist denn in Odessa kein Krieg? Wie geht es denn den Menschen in Odessa?
Der Krieg ist hier nicht fern. Der Luftalarm ist häufig, auch immer wieder Einschläge, vor allem im Umland. Auch der Hafen ist weiterhin noch im Visier der russischen Marschflugkörper. Der Krieg ist im Moment aber anders spürbar. Die Fassaden dieser Stadt bleiben immer schön. Ich war zum Beispiel auf dem Markt und habe dort gedreht und während des Interviews ist eine Explosion gekommen. Und es dauert natürlich, bis man dann feststellt, ob das jetzt ein schlagendes Explosionsgeräusch ist oder ob es die Luftabwehr war. In dem Fall war es die ukrainische Luftabwehr. Aber von der Welle und von dem Lärm her fühlt sich das absolut wie Krieg an. Und die Menschen hier, letztes Jahr und vorletztes Jahr war Kharkiv noch voll. Es fehlen die Touristen und auch die Einheimischen gehen kaum auf die Straße. Zum einen fürchten viele Männer, dass sie einberufen werden könnten wegen dem neuen Mobilisierungsgesetz. Aber noch viel mehr achtet jeder darauf, dass er sein Geld zusammenhält. Und das hängt mit der Perspektive zusammen. Wenn man jetzt hier am Anfang des Sommers schon Stromausfälle hat, mehrere Stunden am Tag, am Stück, die Straßen stinken von den Generatoren und der Lärm ist überall zu sehen, dann hat man wenig Hoffnung, dass man gut durch den Winter kommt. Und dafür sparen die Menschen für härtere Zeiten und dadurch wird natürlich im Endeffekt die Rezession angeschoben. Und wenn jeder alles bei sich behält, dann verdient auch keiner mehr Geld. Selbst die Marktfrau hat mir gesagt, die Leute kommen hier zu ihr und kaufen Erdbeeren, Tomaten für den Teller, nicht mehr für die Speisekammer. Das ist die Situation hier in Odessa, auch wenn die Altstadt nach wie vor wunderschön ist.
Ja, und da fragt gerade jemand im Chat, sind die Ukrainer optimistisch? So wie ich dich jetzt verstehe, klingt das erstmal nicht so in diesem Sommer.
Der Optimismus ist eigentlich relativ verflogen, das kann man schon so sagen. Die Situation um die Stromversorgung ist gravierend und das trifft ja nicht nur Privathaushalte, es geht tief in die Wirtschaft. Ich war ja beim Möbelbauer, der kann seine großen Maschinen nicht anwerfen, wenn Stromausfälle sind und mit Generatoren kann er sie auch nicht betreiben. Und man blickt ja auch nach vorne und was sind die Perspektiven in diesem Jahr? Ein harter Winter wird kommen, die russische Überlegenheit wird bleiben, die Restriktionen und die Waffenlieferungen des Westens sind groß, keine Frage. Jeder ist hier dankbar und jeder spürt hier täglich, es ist nicht genug. Sie kämpfen gegen eine Übermacht. Und dann ist am Ende des Herbstes ja auch noch die amerikanische Wahl, wo ein Präsident Trump ja ganz andere Töne im Ukraine-Krieg anschlägt. Die Perspektiven, die sie hier haben, die sind halt alle nicht rosig und sie sind schon im dritten Jahr des Krieges. Der Westen sollte sich schon auch fragen, wenn es über seine Lieferungen an Waffen und auch an Hilfslieferungen, wenn er darüber nachdenkt, wie lange können die Menschen hier noch standhalten. Sie wollen nicht aufgeben, aber es kann auch der Moment kommen, wo man nicht mehr kann und zusammenbricht.
Mein Kollege Dara sagt ja gerade, Kharkiv gibt so eine leichte Erfolgsmeldung. Die Menschen leben jetzt so in 6 Tagen in relativer Ruhe. Das klingt ja schon nach Erfolg, oder? Vielleicht können Sie uns auch noch mal erklären, wie die Ukrainer, das kam auch im Chat, wie die Ukrainer das ganz konkret machen mit den westlichen Waffen. Welche Waffen benutzen die? Wo schießen die hin? Wie funktioniert das genau?
Ja, ich glaube, da muss man zu dem Beginn der dieser Offensivoperation schauen. Im Grunde genommen ist dieser gesamte Konflikt durch zwei Wesensmerkmale ausgeprägt auf beiden Seiten. Das ist einmal dieser Kampf um die Überlegenheit der Feuerraten, also wer kann mehr distanzfähige Waffen verschießen. Artillerie ist das prominenteste Beispiel, es gibt auch andere. Und die zweite Frage ist, wie schaffen es die jeweiligen Seiten, Kräftegruppierungen zu massieren, um dann wirklich effektiv Angriffe führen zu können mit mechanisierten Verbänden. Das war in den vergangenen Wochen im Raum nördlich von Kharkiv für die Russen möglich, aus zwei Gründen. Zum einen konnten sie ihre Kräfte zusammenfassen, nördlich der Grenze, relativ einfach, weil die Ukrainer mit der westlichen Artillerie, also ganz klassische Rohr- und Raketenartillerie, beispielsweise die Panzerhaubitze 2000 oder die César von den Franzosen, nicht in dieses Gebiet reinschießen konnten. Und wenn sie einen Angriff auf der Bataillonsebene, Brigadeebene oder Regimentsebene vorbereiten, dann müssen sie früher oder später Kräfte gruppieren, relativ viele Gefechtsfahrzeuge, die in einem relativ engen Raum massiert sind. Das brauchen sie, um Feuer und Bewegung adäquat koordinieren zu können. Also die Kompaniechefs und die Bataillonskommandeure brauchen dann relativ viele Gefechtsfahrzeuge auf einem relativ kleinen Raum. Wenn sie die nicht bereits vor ihrer Entfaltung beschießen können mit abstandsfähigen Waffen, dann wird es sehr, sehr schwierig, diese Verbände, wenn sie sich einmal entfaltet haben, also in eine breitere Gefechtsformation gehen, in Gelände, in denen sie Feuer und Bewegung koordinieren können, noch aufzuhalten. Das heißt, diese Möglichkeit hatten die Ukrainer bis vor kurzem nicht. Diese Möglichkeit besteht jetzt, mit abstandsfähigen Waffen noch nördlich der Grenze diese Verbände zu beschießen. Man muss sich ja vorstellen, dass die Vorstöße der russischen Regimenter ungefähr 6, 7, maximal 8 Kilometer südlich der ukrainischen russischen Grenze stattgefunden haben. Das heißt, die Frontlinie war fast die Grenze Russland-Ukraine. Das heißt, sie konnten diese Tiefe des Raumes und die abstandsfähigen Waffen nicht einsetzen. Das können sie jetzt tun. Und das bedeutet, dass die russischen Regimenter, die ja erfolgreich gestoppt worden sind, vor allem im Orts- und Häuserkampf, ein Gelände, in denen die Russen ihre zahlmäßige Überlegenheit nicht wirklich ausspielen konnten, jetzt noch zusätzlich Probleme haben, die Verbände, die vorne im Kampf stehen, nachzuversorgen mit der Logistik, und sie haben auch Probleme, diese Verbände zu führen, weil man muss sich vorstellen, dass die Führungsstäbe der Regimenter natürlich nicht direkt vorne bei den Kampftruppen sind, sondern die liegen in der Tiefe des Raumes, so ziemlich genau 6, 7, 8 Kilometer hinter diesen kämpfenden Verbänden. Von dort werden diese russischen Regimenter geführt. Die können jetzt beschossen werden, und das führt dazu, dass die Russen jetzt im Grunde genommen diese großen Probleme haben. Das führt dazu, dass die russischen Verbände jetzt wieder immer kleinteiliger werden. Also wir sehen nicht mehr Kompanien und Bataillone, die angreifen, sondern das klassische russische Vorgehen, wie wir es aus dem Donbass kennen, weil eben das Gefechtsfeld gläsern ist, weil so viele Drohnen in der Luft sind, der Ukrainer, aber auch der Russen. Und das führt dazu, dass sie diese Kräfte nicht mehr massieren können. Und deswegen werden diese Angriffe jetzt immer unkoordinierter, weil sie schlechter führen können, weil die Führungsstände beschossen werden, und sie werden immer kleiner, also kleinteiliger, weil sie diese Kräftemassierung nicht mehr generieren können, weil die Ukrainer jetzt eben aufklären, also nicht nur aufklären, sondern jetzt auch wieder schießen können.
Hm. Wenn wir nochmal auf diesen Vorstoß bei Kharkiv gucken, der jetzt schon eine Weile geht, war es ja auch das Ziel der russischen Truppe, damit die Front quasi durchlässiger zu machen, Truppen abzuziehen, woanders hinzuschicken. Geht das denn auf, oder inwiefern durchkreuzt diese Zielfreigabe jetzt Putins Plan?
Ja, also es macht es für die Russen auf jeden Fall schwieriger. Das Kalkül, ukrainische Verbände, man redet da von 80 Bataillonen, die sind wesentlich kleiner als die westlichen Bataillone, wo wir so von 1000 Soldaten pro Bataillon sprechen. Die ukrainischen Bataillone sind sehr heterogen, aber teilweise auch nur 300 Soldaten. Aber eine erhebliche Kräftegruppierung, so 40.000 bis 50.000 ukrainische Soldaten, die dort diesen Angriff aufgefangen haben, sind in diesem Raum gebunden, auch wenn die Ukrainer jetzt über die Grenze schießen können und auch in die Tiefe des Raumes wirken können. Denn es stehen dort immer noch mehrere russische Regimenter, motorisierte Infanterie und mechanisierte Infanterie. Und die müssen sie entweder niederkämpfen, oder sie müssen darauf warten, dass die russischen Regimenter wieder ausweichen. Und solange sind auch erhebliche ukrainische Verbände in diesem Raum gebunden. Das heißt, dieses Kalkül ist aufgegangen. Man muss natürlich noch dazu sagen, dass es auch einen Nachteil für die russischen Streitkräfte bergen kann, weil sie natürlich jetzt eine Art halbmondförmige Front haben, die sich jetzt bis in den Norden der Ukraine zieht. Und für die Russen wird es militärstrategisch jetzt wesentlich schwieriger, diese Verbände, die sich jetzt in dieser halbmondförmigen Front befinden, adäquat versorgen zu können. Das heißt, die Ukrainer kämpfen jetzt am sogenannten inneren Ring. Sie haben kürzere Wege, und die Russen am äußeren Ring. Das haben wir schon mal gesehen, als die Russen ihre Offensive im Jahr 2022 durchgeführt haben, nach dem Scheitern des Enthauptungsschlages. Und im Grunde genommen kommen wir jetzt in eine ähnliche Situation. Die Frage ist, ob es den Ukrainern gelingen kann, diesen potenziellen Schwächemoment auszunutzen. Das würde aber nur funktionieren, wenn sie substanziell mit allem ausgerüstet werden, was sie brauchen, um Operationen verbundener Kräfte durchführen zu können.
Ja, und da haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass das eine politische Entscheidung ist. Hier gibt es noch eine Frage zu den Gleitbomben, die ja zumindest im Raum Kharkiv wohl weniger anzukommen scheinen. Und hier fragt jemand, kann es nicht sein, dass die russischen Kampfjets einfach abgezogen wurden, als die Meldung kam, dass die Ukraine Waffen auf russischem Gebiet einsetzen darf?
Ja, zumindest bleiben sie am Boden. Das liegt natürlich daran, dass jetzt der russische Generalstab beurteilen muss, was das jetzt konkret für diese Luftkampagne bedeutet. Im Optimalfall aus russischer Sicht wissen die russischen Streitkräfte, welche Luftabwehrsysteme sich mit welchen Fähigkeiten im Raum Kharkiv befinden. Und dann ist es relativ einfach, dann rechnen sie die Reichweiten aus und dann prüfen sie, ob es irgendwo Anflugkorridore gibt, wo sie mit der Reichweite von Gleitbomben, die wesentlich kürzer sind als die Reichweite beispielsweise von Patriot, die haben ungefähr eine Reichweite von 70 Kilometern, immer noch anfliegen können und diese Stadt weiter bombardieren und terrorisieren können. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden diese Flugzeuge an andere Orte der Front verlegt und dann fliegen die Gleitbomben halt auf eine andere Stadt. Und das ist der Eingangspunkt, den ich machen wollte. Sie müssen diese Flugzeuge, solange sie keine Luftüberlegenheit mit eigenen Kampfflugzeugen generieren können, am Boden abschießen. Sonst werden sie in dieser Dimension ganz plakativ gesagt, einfach immer den Kürzeren ziehen, weil sie solche Kampfflugzeuge innerhalb von wenigen Stunden, solange die logistische Versorgung stimmt, mehrere hundert bis tausend Kilometer verschieben können und dann fliegen die Bomben halt beispielsweise auf Kramatorsk oder Prokhorsk und nicht mehr auf Kharkiv.
Ja, zu diesem sehr schleppenden Fortgang des Krieges haben wir ja auch nochmal eine Frage, den haben wir vorhin kurz thematisiert. Es fragt jemand, aus russischer Perspektive hat der Westen ja nun mehrmals die rote Linie überschritten. Wie könnte denn Russland reagieren? Bisher waren es ja nur Worte statt Taten.
Diese gezeichneten roten Linien sind Teil einer Informationskampagne, in der Russland erfolgreich festgestellt hat, dass sie mit diesen Drohungen, die bis hin zum Einsatz von Atomwaffen gehen, Erfolg haben. Ist relativ einfach. Wenn sich westliche Politiker vor die Kamera stellen und sagen, wir wollen auf gar keinen Fall, dass dieser Krieg eskaliert, und Putin sagt, der Krieg eskaliert, wenn westliche Waffenlieferungen dieses und jenes anrichten, dann wird es natürlich relativ schwierig für die Ukraine aus rein militärischer Sicht, diese westlichen Waffen, die sie erstens brauchen, zu bekommen und sie zweitens dann so einzusetzen, dass sie auch einen militärischen Effekt erzielen. Wir müssen uns eines klar machen. Wenn der Westen will, dass die Ukraine militärisch in eine Lage kommt, in der Putin gezwungen wird, zu verhandeln, oder in der jeder, ganz einfach gesagt, russische Soldat, russische Panzer, russisches Flugzeug, das ukrainische Territorium entweder verlassen hat oder es diese Kräfte einfach nicht mehr gibt, dann kann Putin diese Drohung immer aufstellen. Er kann sie immer aufstellen. Er kann sie auch in 5 oder 6 Jahren aufstellen. Die Frage ist also, die wir uns als Westen stellen müssen, ist, spielen wir dieses Spiel mit der Angst mit oder lassen wir es bleiben? Ich sage nicht, dass es diese Drohung nicht theoretisch in die Tat umsetzbar sind. Aber wenn Sie sich angucken, wie andere Gesellschaften mit diesem Thema umgehen, dann sind beispielsweise die Deutschen schon sehr, sehr schreckhaft, was dieses Thema der nuklearen Drohung angeht. Putin ist kein dummer Mensch. Putin weiß ganz genau, dass er den Dritten Weltkrieg auslöst, wenn er mit Nuklearwaffen, und das ist ja die große Angst, die in Deutschland sehr, sehr präsent ist, NATO-Bündnisgebiet angreift. Weil dann die Amerikaner, vor allem die Amerikaner, mit einem technologisch massiv überlegenen Nukleararsenal zurückschlagen würden. Und das würde das Ende der Russischen Föderation bedeuten. Was ich damit sagen will, ist, wir dürfen nicht jede einzelne Drohung, die Wladimir Putin aufstellt, auf die Goldwaage legen. Das machen wir mit beispielsweise Despoten wie Kim Jong-un oder Assad auch nicht. Weil das letzten Endes einfach nur diese Informationskampagne beflügelt und Putin schlicht und ergreifend im Recht bleibt, weil er merkt, er kommt mit dieser Kampagne, mit diesem Spiel mit der Angst gegen den Westen voran, weil wir jedes einzelne Waffensystem mit jeder einzelnen Fähigkeit und wie es eingesetzt wird, diskutieren. Und das kostet einfach Zeit. Ja, also Wladimir Putin hat damit gedroht, dass es Vergeltungsmaßnahmen gibt, wenn Deutschland Panzer liefert. Deutschland hat Panzer geliefert, es ist nichts passiert. Dann ging das Spiel weiter mit weitreichenden Waffen, Artilleriesystemen, Munition. Jedes Mal wurde gedroht und jedes Mal ist nichts passiert. Warum? Weil Putin natürlich ganz genau weiß, dass er diese absoluten Drohungen nicht in die Tat umsetzen kann. Weil es dann zu einer Eskalation dieses Konflikts kommt, die Russische Föderation auch in dieser Form nicht will. Das bedeutet, lassen wir uns von dieser Desinformationskampagne, diesem Kampf im Informationsraum, was auch ein Teil der hybriden Kriegsführung ist, leiten? Oder gehen wir, natürlich unverändert besonnen, aber konsequent, mit diesen Unterstützungsleistungen um? Und am Anfang steht die strategische Frage, das habe ich hier schon häufiger mal gesagt, welches kohärente strategische Ziel will der Westen als Unterstützer der Ukraine mit der Ukraine erreichen? Und anhand dieser Zielsetzung müssen Wege zur Zielerreichung auf diplomatischer, ökonomischer und militärischer Ebene ausgearbeitet werden. Und dann müssen diese Wege auch entsprechend mit den strategischen Ressourcen unterstützt werden. Und erst dann kriegt man eine kohärente Strategie hin.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben das hier schon öfter erzählt. Wir sprechen uns heute aber an einem ganz besonderen Tag. Heute ist nämlich der 80. Jahrestag des D-Day, also des Tages, an dem die Alliierten an der Küste der Normandie landeten, um Westeuropa von den Nazis zu befreien. Und im Rahmen dieser Feierlichkeiten hat heute Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Ukraine und auch Präsident Zelensky nochmal die anhaltende Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zugesagt. Zitat, er hat gesagt, wir werden nicht nachlassen. Ja, das ist jetzt immer wieder angeklungen im Laufe des Streams. Und über diesem Stream steht ja auch die Frage, wie verändert diese Freigabe den Krieg und stoppen die westlichen Waffen jetzt Putins Kampfjets? Sie haben gesagt, es müsste dafür eigentlich noch weiter nach Russland reingehen. Deswegen an Sie nochmal ganz konkret zum Schluss die Frage, was bräuchte es aus Ihrer Sicht ganz konkret an westlicher Unterstützung, um die Ukraine wirklich weiterzubringen?
Also die einfache Antwort, wenn Sie eine kurze Antwort haben wollen, wir müssen die Ukraine, wenn wir wollen, dass die ukrainischen Streitkräfte einen so großen militärischen Effekt erzielen, dass Putin in ein strategisches Dilemma kommt und entweder verhandeln muss oder gar seine Truppen gänzlich abziehen muss, müssen wir die Ukrainer zur Operation der verbundenen Kräfte befähigen. Und das ist ein riesiges Portfolio an letalen und nicht letalen Waffen und Waffensysteme und auch Fähigkeiten, die über alle Dimensionen gehen. Also wir brauchen in der Dimension Luft, in der Dimension Land, in der Dimension See, im Cyber- und Informationsraum brauchen wir, um wirklich diese Unterstützungsleistung nachhaltig zu erbringen, Fähigkeiten, die von denen wir im Moment ganz, ganz, ganz weit weg sind. Also ich bin kein Freund davon, Ihnen jetzt zu sagen, wir brauchen 800 Schützenpanzer, 3000 oder 800 Kampfpanzer, 3000 Schützenpanzer, die entsprechende Kampf- und Einsatzunterstützung, so und so viele Flugzeuge, Flugabwehr. Da könnten wir mal eine ganze Folge drüber machen, dann kann ich Ihnen das in Ruhe aufschlüsseln. Es geht um die militärische Fähigkeit. Und die militärische Fähigkeit muss es sein, die Ukraine zu befähigen, durch diese tief gestaffelten, mit Minenfeldern geschützten Verteidigungslinien der Russen durchzubrechen. Und dafür brauchen sie erstmal Luftüberlegenheit, dann brauchen sie mechanisierte Verbände. Der ukrainische Generalstab spricht so von 10 bis 15 mechanisierten Brigaden. Das sind mehrere hundert Kampfpanzer, das sind mehrere tausend Schützenpanzer. Sie brauchen die Kampfunterstützung, das heißt, sie brauchen die Artillerie, sie brauchen die Pioniere, um die Sperren aufzumachen. Sie brauchen die Einsatzunterstützung, sie brauchen elektronische Kampfführung. Also das ist ein riesiges Portfolio. Von den Drohnen habe ich noch gar nicht angefangen. Da müssten wir tatsächlich mal eine gesonderte Folge machen, dann könnte ich Ihnen das alles aufzählen, aber es dauert sehr, sehr lange. Und davon ist der westliche oder die westlichen Unterstützerstaaten gegenwärtig sehr, sehr weit entfernt.
Auch euch scheint das Thema nach wie vor zu bewegen. Ich habe hier mal zwei Kommentare aus der Community. Eine Stimme sagt, diese Diskussionen über Waffen müssen ein Ende haben. Entweder man geht all in und versucht die Russen wirklich hart zu treffen oder man setzt sich an den Verhandlungstisch. Und wiederum jemand anders sagt, solange Putin auf dem Schlachtfeld noch Gebietsgewinne machen kann, wird es keine Verhandlungen geben. Ihr habt es gehört. Die Zielfreigabe der Verbündeten ist für die Ukraine wichtig. Das Problem der russischen Luftüberlegenheit wird laut Militäranalyst Henrik Remmel dadurch aber nicht gelöst. Und in der Ukraine selbst, vor allem in der Region Kharkiv, spüren die Menschen zwar eine Entlastung. Trotzdem ist der Optimismus nicht mehr so groß. Wo genau was passiert ist und wie die Lage an der ukrainischen Front ist, das zeigen wir euch jeden Donnerstag mit aktuellen und verifizierten Bildern und Karten auf YouTube und in der ZDF-Heute-App. Immer live um 19.30 Uhr. Im Podcast Militär und Macht dann ab Freitag. Die Links zu unseren Kanälen findet ihr hier in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.